Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon und mit einer Runde von KunstkritikerInnen vor Ort bei der Biennale in Venedig. Laura Helena Wurth, Stefan Koldehoff und Carsten Probst. Ich grüße in die Runde. Hallo.
Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Die weltweit größte internationale Kunstschau öffnet am Samstag fürs Publikum. Unsere Kolleginnen haben schon geschaut und erzählen uns aus dem Pressezentrum des riesigen Arsenale-Geländes neben den Giardini übrigens, was wichtig ist, was sie gesehen haben, wie es geworden ist. Wir wollen jetzt vor allem mal die Kunst sprechen lassen, jenseits der weltpolitischen Verwerfungen oder der Proteste gegen Israel, über die wir gestern hier an dieser Stelle schon berichtet haben. Denn auch die Kunst ist ja durch und durch politisch, wie wir an der zentralen Ausstellung sehen können. Die heißt Stranieri Ovunque, Ausländer überall. Und der brasilianische Kurator Adriano Pedrosa sagt dazu:
I am the first curator within this very long history of mostly European curators to favor artists from the Global South, right? Both contemporary artists and artists from the 20th century, artists from Latin America, from Africa, from Asia and the Middle East.
Kunst aus dem globalen Süden will er ausstellen, Adriano Pedrosa. Wir fangen aber natürlich mit dem deutschen Pavillon an, denn den die israelische in Berlin lebende Künstlerin Yael Batana bespielt und der Regisseur und Erfinder von fantastischen Bühnenwelten Ersan Montag, eigentlich Theatermacher. Da reinzukommen, Stefan Koldehoff, war gar nicht so einfach, denn Montag hat den Eingang ebenso einfach wie irritierend ganz mit Erde zugeschüttet.
Das hat er gemacht, und zwar ungefähr 2 Meter hoch, sodass tatsächlich die zentrale Eingangstür hinter dem Portikus mit den Säulen gar nicht mehr erreichbar ist. Das führt zu einer gewissen Dysfunktionalität. Es gibt, das mag man ja eigentlich bei diesen Pavillons, eine lange Schlange, bis man überhaupt reinkommt. Und wenn man dann drin ist, hat man es aber auch immer noch nicht geschafft. Dann kann man sich zwar die Arbeit von Yael Batana unmittelbar angucken, aber Ersan Montag hat tatsächlich nochmal ein Gebäude in den Pavillon reingesetzt und da darf nur eine bestimmte Zahl von Menschen rein, deswegen gibt es die zweite Schlange. Aber ich fange vielleicht mal mit Yael Batana an. Dieser Pavillon, der ist ja ein bisschen wie eine zu kurz geratene Kirche gestaltet. Also da gibt es ein Mittelschiff, da gibt es Seitenkapellen und da gibt es die Apsis hinten dran. Und Yael Batana bespielt tatsächlich die Seitenkapellen und die halbrunde Wand der Apsis hinten und hat dort eine Installation in mehreren Teilen produziert, die Light to the Nations heißt und die im Grunde genommen eine vordergründige Geschichte hat, nämlich mit der Erde ist es alles nicht mehr so toll, nicht nur aus politischen Gründen, auch aus ökologischen und anderen Gründen. Also braucht es eine Art von Raumschiff, ein großes Raumschiff, das über mehrere Generationen hin konzipiert ist und die Menschen von dieser Erde wegbringen kann.
Wir haben einen O-Ton, Stefan Koldehoff von Yael Batana. Wir können uns das kurz mal anhören, was sie dazu sagt.
Das machen wir.
Wir brauchen ein Generationenschiff, das es uns ermöglicht, die Menschheit zu retten, wenn wir die Menschheit retten wollen. Dies ist ein Gefäß der Rettung. Das Generationenschiff ist ein bekanntes Bild aus der Science-Fiction. Dieses Mal ist es mit jüdisch-mystischen Ideen über die Reparatur der Welt verbunden. Also metaphorisch gesprochen, wenn wir hier rauskommen, werden wir nicht nur die Menschheit, sondern auch den Planeten retten können.
Also, Baustelle war da noch im Hintergrund zu hören. Jüdische Mystik plus Science-Fiction. Eine irre Mischung. Wie sieht das aus?
Sie kommen rein und haben eine erste Nebenkapelle, in der das Raumschiff tatsächlich als Modell hängt, von Strahlen angeleuchtet und den Eindruck erweckend, dass es tatsächlich schon durchs Weltall schwebt. Dann kommen sie durch den Hauptraum, durch die Apsis mit der halbrunden Projektion, auf der in einer Art, wie man es aus den Filmen von Yael Batana auch länger schon kennt, Figuren tanzen, zum Teil mit Tiermasken in einer Waldlandschaft. Sie können da bei der Art des Tanzes an Gret Palucca, aber auch an eine frühe Leni Riefenstahl durchaus denken und gehen dann weiter durch und sehen hinten neben einem Video zur Theorie des Science Fiction und fragen, ob es denn nun eine Utopie auch ohne Dystopie und andersrum geben kann, sehen dann im Grunde genommen eine große Liege mit einer Kuppel und da können sie sich dann von diesem Raumschiff mitnehmen lassen und auch in die verschiedenen Sphären, die dieses Raumschiff hat. Also eines für die Natur, eines fürs kulturelle Erbe, Erbe, eins für die jüdische Identität. Sie können sich mitnehmen lassen und diesen Flug tatsächlich mitmachen.
Ich biege mal ab zu Ersan Montag, Herr Kolderhoff. Ja. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass Künstlerinnen und Künstler sich an diesem deutschen Pavillon so richtig gehend abarbeiten. Er spricht davon, dass er diesem Ort etwas hinzufügen will, nämlich die Geschichte seines anatolischen Großvaters.
Und er nennt das Ganze Monument eines unbekannten Menschen, hat ein rundes, dreistöckiges Gebäude in den Pavillon reingesetzt. Von der Ästhetik auch ein bisschen merkwürdig. Es erinnert mich so ein bisschen an den Atlantikwall, so mit Sichtschlitzen und so weiter. Aber man musste technisch natürlich auch beide Arbeiten, Frau Bartana und Herrn Montag, voneinander akustisch und räumlich abgrenzen. Drei Etagen, unten die Asbestfabrik, in der tatsächlich gearbeitet wurde. Dann in der Mitte die Wohnung der Familie und oben eine Art öffentlicher Raum. Und vor allen Dingen in der mittleren Ebene wird gespielt. Da gibt es 5 Performer, die Teile aus der Geschichte der Familie von Ersan Montag dort performen. Und es ist keine schöne Geschichte. Der Vater stirbt nämlich an Krebs, den er sich zugezogen hat in dieser Fabrik. Und die Todesnachricht wird dort miterlebt, und zwar während sie auf der Etage stehen. Die Familie reagiert darauf sehr verlangsamt, sehr künstlich und damit aber auch sehr, auch ergreifend. Und sie kommen sich fast ein bisschen voyeuristisch vor, wenn sie plötzlich neben der schreienden Mutter stehen, wenn sie vor dem Sohn stehen, der die Leiche des Vaters wäscht. Also das ist dieses Monument des unbekannten Menschen und die Widmung des einst so wahnsinnig deutschen Pavillons, über dem immer noch Germania steht, an die erste Generation von MigrantInnen.
Ja, und dann gibt es ja noch Deutschland ist eine Insel. Carsten Brob, Sie haben sich aufgeteilt. Sie haben das gesehen. Was ist denn auf La Certosa los? Das gehört zum deutschen Pavillon.
Das gehört zum deutschen Pavillon. Das ist so eine Art Außenstelle geworden. Lassen Sie mich so beschreiben. Die Insel ist in Sichtweite des Arsenale, also dieses zweiten Spielortes der Biennale, gelegen. Man muss mit einem Boot übersetzen und findet dort inmitten einer parkartigen Landschaft 4 akustische Installationen vor. Die sind auch auf Anhieb erstmal gar nicht so zu erkennen. Sie erkennen es dann eigentlich so an kleinen Schildern, die Sie darauf hinweisen, jetzt passiert etwas. Das ist von Michael Axtaller, Robert Lippock, Nicole Hullier und Jan-Stefan Werner. Die alle haben sozusagen diese Landschaft mit verfremdenden akustischen Signalen versehen. Man muss dazu sagen, La Certosa ist eine Insel, die im Laufe ihrer Geschichte seit dem 14. Jahrhundert immer wieder überbildet wurde mit Klosterbauten, mit Pestfriedhöfen, mit Militäranlagen.
Sie sehen aber da, was war das Ansinnen
und der Kuratorin? Das Ansinnen ist nun, dass sie, während sie durch diese vielfach überbildete Parklandschaft mit Ruinen hindurchlaufen, immer wieder unterschiedliche akustische Eindrücke, verfremdete Eindrücke, Vogelgeräusche, plötzlich irgendein merkwürdiges Wummern von Bässen, dann plötzlich ganz fremdartige, maschinenartige Geräusche aus einem Wald hören und immer sich fragen, wo bin ich hier, was signalisiert mir dieser Ort an der Außenstelle sozusagen, in einer Außenstelle von Venedig, wo sie quasi fernab von diesem ganzen Kunstbetrieb sind.
Danke erstmal bis hierhin, Stefan Kolderhoff und Carsten Probst. Wir gehen zurück zu den Giardini und zu den Länderpavillons. Auch hier sieht man ja immer häufiger das Bemühen, sozusagen wegzugehen von der Definition einer westlich geprägten zeitgenössischen Kunst. Laura Helena Wurth, Sie waren zum Beispiel im kanadischen Pavillon.
Genau, der ist direkt neben dem deutschen Pavillon gelegen. Deswegen sind wir nur einen Katzensprung entfernt eigentlich. Dort stellt die Künstlerin Kawani Kiwanga aus, die letztes Jahr beziehungsweise bei der letzten Biennale auch im Hauptpavillon beziehungsweise in der Hauptausstellung gezeigt worden ist und jetzt den ganzen Pavillon bespielen darf. Und zwar hat sie über das Dach des kanadischen Pavillons ein Dach eigentlich gelegt aus Glasperlen, die in Murano gefertigt worden sind. Das ist ja nun bekanntermaßen einfach eine vorgelagerte Insel ist vor Venedig. Und diese Glasperlen werden dort seit dem 13. Jahrhundert hergestellt und haben dann für 500 Jahre eigentlich die Sklavenhandelsrouten bestimmt, weil damit wurden Sklaven Elfenbein und Gold und Gewürze und sowas bezahlt und sind eben auf diesen Booten um die ganze Welt gekommen. Und damit hat sie eigentlich den ganzen Pavillon innen ausgekleidet. Also daran sieht man wirklich, wie diese Routen des Kapitalismus eigentlich schöner und ätherischer gar nicht sein könnten, wie sie sie dort beschrieben hat.
Mhm. Auch Großbritannien war ja ehemalige Kolonialmacht. Setzt sich dieser Trend zum Thema dort auch fort?
Da sieht man John Acomfra und der hat eine Installation gemacht, die heißt Listening All Night to the Rain. Und da geht man ähnlich wie im deutschen Pavillon auch durch den Seiteneingang rein. Also man betritt das Gebäude von unten und arbeitet sich eigentlich ja hoch an die Wasseroberfläche, denn um Wasser geht es eigentlich in dieser ganzen Installation. John Acomfra geht davon aus, dass Wasser Erinnerung trägt und Geschichten trägt und hat eine wahnsinnig dichte und erzählende Installation geschaffen, in der die er in 8 Kapitel aufgeteilt hat. Jedes dieser Kapitel ist eine Farbe von Mark Rothko gewidmet. Diese Kapitel bedienen sich bei dem Schriftsteller Ezra Pond. Also es ist wahnsinnig dicht, was er dort erzählt. Er zeigt Filme, ganz, ganz viele Filme aus Archivmaterial, was sich mit Wasser beschäftigt und eben Filmen, die er selber gedreht hat. Das heißt, da kann man wirklich sehr, sehr viel Zeit drin verbringen. Aber es ist auch eine wirklich, ja, wenn man so möchte, wirklich immersive Erfahrung, in die man eintauchen kann im wahrsten Sinne.
Und zu den immersiven Erfahrungen gehört auch was ganz Neues, haben Sie mir berichtet, der Geruch.
Ganz genau. Also der Geruch spielt bei dem französischen Pavillon, den Julien Creuset, der aus Martinique ist, bespielt, eine Rolle. Und auch bei den Südkoreanern, wo Ku Jong Ah eine Installation gemacht hat, die eigentlich verblüffend ist, weil man geht in den Pavillon und man sieht nichts. Es gibt eine kleine Holzbank, die dort, oder eine kleine Holzskulptur, die dort drin ist. Und ansonsten muss man sich ganz auf seine Nase verlassen. Denn Ku Jong Ah hat mit ungefähr 600 verschiedenen Leuten gesprochen darüber, was ihre olfaktorische Erinnerung an Korea ist, also mit Menschen aus Nord- als auch aus Südkorea, und hat sich da wirklich sehr Mühe gegeben.
Der Geruch der Heimat?
Ganz genau, was sie dort mit verbinden, welche Gerüche man damit verbindet. Und daraus sind 16 Parfums entstanden, die man jetzt im koreanischen Pavillon riechen kann, also ganz körperlos sogar. Und Julia Creusets Pavillon, der französische, der riecht nach Lavendel.
Ist es denn, wenn es jetzt in mehreren Pavillons schon so ist, ein Trend? Ist es die Ausweitung der Bilderkunst, die sonst hier normalerweise stattfindet?
Es geht, glaube ich, schon darum zu sagen, man spricht nicht mehr nur in Bildern, sondern man schafft eigentlich ja begehbare, erfahrbare Räume, in die man eintauchen kann im wahrsten Sinne, weil es, glaube ich, nicht so sehr darum geht, die Geschichte nur zu erzählen und andere und Gegengeschichten zu erzählen, sondern die vielleicht auch selber zu erleben und dadurch erfahrbarer und nahbarer zu machen. So zumindest jetzt erstmal der Eindruck danach.
Herzlichen Dank, Laura Helena Wurth. Der Geruch, das Immersive, vielleicht als neuer Trend dieser Biennale, nicht ganz neu ist der Blick auf Außenseiterkunst, die Adriano Pedrosa für seine Ausstellung definiert nach dem bekannten Motto, jeder ist Ausländer fast überall. Wie bespielt er denn sein Pavillon, Carsten Probst?
Ja, es sind ja eigentlich zwei Orte. Einmal der klassische Ausstellungsort, das Arsenale der Biennale, wo die Hauptausstellung stattfindet, und in den Giardini, dann der sogenannte Biennalenpavillon, auch nochmal ein sehr großräumiges Gebäude. Und das ist der Ort, nach meinem Dafürhalten, wenn ich mich jetzt so umhöre, der vor allem kritisiert wird. Der Kritikpunkt ist hier, das ist doch keine Kunst, richtig, das ist doch Volkskunst. Warum ist das hier auf der Biennale? Das höre ich also relativ häufig. Im Arsenale sind die Bildformate dann etwas größer, die Installationen auch insgesamt großzügiger. Da fällt das Urteil gefühlt ein bisschen milder aus. Aber das Konzept bei den beiden Orten ist völlig gleich. Also Pedrosa stellt mit ziemlich großem Aufwand sehr viele künstlerische, auch sehr viele indigene Positionen vor, die hier in Europa weitgehend unbekannt sind, teils mit historischen Werken. Sie haben das im O-Ton ja eben schon angespielt, sozusagen aus den meistens 1950er bis 60er Jahren, teils mit ganz aktuellen Werken. Die Kuratierung ist insgesamt konventionell, man kann sagen museal geradezu. Und es ist so, dass Sie hier sehr viele Positionen sehen, bei denen Sie mit den Augen jetzt mal eines in europäischer Kunstgeschichte ausgebildeten Kritikers, wie ich es bin, sagen würden, ist das jetzt eine künstlerische Alleinstellungsqualität, die Sie hier sehen? Ist das jetzt großartig erhaben? Und es beschleicht einen so das Gefühl, vielleicht kenne ich das schon von anderen KünstlerInnen auch besser. Ein Beispiel im Biennalenpavillon, also in den Giardini, gibt es einen ganz zentralen Saal. Da hängen geschätzt ungefähr 50 Positionen abstrakter Malerei aus, man kann sagen, allen Erdteilen aus den letzten 70 Jahren, kann man sagen. mit unterschiedlichsten Hintergründen, aber manchmal ornamentell, manchmal mit europäischem Gestus. Und Sie sind als Betrachterin hier automatisch in der Rolle, Ihre eigenen Bewertungen zu hinterfragen. Ist das jetzt wirklich abstrakte Kunst nach dem eigenen Verständnis der europäischen Avantgarden oder kommen da andere Formen, Funktionen hinzu, die eine Rolle spielen? Spiritualität, Brauchtum, Schrift, Ornamente, Raumvorstellungen, die ganz anders sind als hier in Europa. Und so sind Sie also ständig in eine Rolle hineinversetzt, Ihre eigenen Kriterien immer wieder zurückzuspiegeln, immer wieder zu überprüfen. Und das ist eine der kuratorischen Hauptanliegen von Adriano Pedrosa.
Also das Fremdeln wird uns hier sehr deutlich durch Ihre Schilderung. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun mit dem Begriff des Erhabenen selbst, den wir so jahrhundertelang gefeiert haben. Die Volkskunst ist ja auch insofern politisch, als sie eben Traditionen bewahrt, die andere, nämlich die Kolonisatoren, jahrhundertelang ausrotten wollten oder ausgerottet haben. Was davon vermittelt sich?
Das spielt natürlich eine große Rolle. Das spiegelt sich, ich würde sagen, nicht in einer kämpferischen Art und Weise. Ich habe hier keine Kunst, die sozusagen mit erhobener Faust den Widerstand gegen die Kolonisierung noch einmal feiern möchte, sondern sie haben oft erzählerische Positionen, also sehr, sehr viele erzählerische Position, Bilderzählungen, wie zum Beispiel von Marlene Gilson aus Australien, auch einer indigenen Künstlerin, Jahrgang 1944, die in ihren Zeichnungen eigentlich nur die Begegnungen der First National Cultures sozusagen mit europäischen Immigrantinnen schildert, die dort mit Segelbooten ankommen. Das sind keine drastischen Szenen. Vieles erinnert an Kinderzeichnungen, wo sie dann so gemeinsam Zelte aufbauen und kleine Strukturen. Das sind, man kann sagen, Dinge, die einige Betrachterinnen hier sehr negativ stimmen, weil sie sagen, wo ist da die Qualität? Und doch ist das genau die Frage. Die Haltung ist entscheidend. Die Herausforderung, erheben wir das jetzt in den Rang großer Kunst oder ignorieren wir das? Eigentlich geht es immer darum, diese beiden Alternativen zu vernachlässigen und nicht High gegen Low auszuspielen, sondern um eine Anerkennung von Gleichzeitigkeiten von Ausdrucksformen.
Also keine Anklage, kein Protest, sondern so eine Art Wissensspeicher. Wird dieses Wissen denn gehoben? Gibt es etwas, was wir, was Sie als Europäer mitnehmen können?
Ja, da wäre ich ein bisschen skeptisch. Also wenn es nur um Wissensvermittlung ginge, dann hätten wir hier sowas wie eine Art, ich sage es jetzt mal ganz bösartig, wie eine Art Völkerschau. Das gibt es noch und das gibt es noch und die Kultur. Es geht eher, glaube ich, um was Integrierendes, um einen Übergang, um ein sich ständiges Prüfen, wie absolut nehme ich meine eigenen Urteile und in der Konfrontation mit anderen Sichtweisen von Erzählungen oder von Formen oder von kulturellen Identifikationen, kann ich das für mich sozusagen selber inkorporieren? Ich muss es gar nicht. Ich kann immer wieder entscheiden, aber die Entscheidung soll spürbar werden.
Herzlichen Dank, Carsten Probst, für diese Beobachtungen zur kuratierten Hauptausstellung an zwei Standorten von Adriano Pedrosa, die sich unter dem Titel Ausländer überall mit diesem tatsächlich sehr Fremden der Volkskunst beschäftigt. Wir biegen ein, wenn ich darf, in eine kurze Schlussrunde mit Ihnen dreien zusammen und hören dazu erstmal die Kuratorin des Deutschen Pavillons, Chala Ilk.
Wenn ich diese Berufung bekommen habe, habe ich mir gewünscht, dass es ohne unsere Nationenzugehörigkeit nur was Neues zu schaffen, weil ich glaube nicht in der Zukunft an den Grenzen. Wir müssen die Grenzen von den Nationalitäten überwinden, weil wir gehen zu einem katastrophischen Zustand der Welt und nur an den Orten, wo man frei denken und den Menschen auch zum Berühren können, gibt es Hoffnung.
Also das freie Denken ist Ihre Hoffnung, aber die Weltpolitik scheint ja die Frage, für welche Nation bist du, auf welcher Seite stehst du, geradezu aufzurufen. Nur ein paar Stichworte von mir dazu. Es gibt wieder keinen russischen Pavillon auf dieser Biennale. Die neue polnische Regierung hat den von der Peace-Partei ausgewählten Künstler ausgewechselt. Über die Ukraine haben wir noch gar nicht gesprochen. Und natürlich gibt es die Proteste gegen Israel und Israel unterstützende Länder weiterhin. Ist dieser Nationalismus, dieses Festlegen auf die Nation wieder zurück? Stefan Koldehoff.
Ich habe das Gefühl, er weicht auf und er weicht nicht erst seit diesem Jahr auf, sondern das war vor 2 Jahren schon zu beobachten, als beispielsweise Polen eine Roma-Künstlerin beauftragt hat, den Pavillon zu bespielen. Dieses Jahr sind es Menschen aus der Ukraine, die Kriegsgeräusche, die sie lernen mussten, dort auf riesigen Leinwänden vorführen. Die Niederlande haben ihren Pavillon an ehemalige PlantagenarbeiterInnen übergeben, die dort großartige Arbeiten zeigen, aber auch zeigen, was die Kunst konkret für ihr Leben, was bestimmte Statuen für ihr tägliches Leben bedeuten. Also das ist schon in Veränderung. Israel ist natürlich ein Sonderthema. Der Pavillon, wir haben darüber berichtet, ist geschlossen. Es gab heute eine private Veranstaltung, in der die Kuratorinnen und die Künstlerinnen im Innenhof des Pavillons, wir sind also auch nicht reingekommen, da ist man sehr konsequent, nochmal erzählt haben, was sie hätten machen wollen. 4 große Videoprojektionen zum Thema Mutterschaft, die Erwartung an junge Frauen, doch auf jeden Fall Mutter werden zu müssen, was das für einen Druck ausübt, welche technischen Möglichkeiten aber auch gerade in Israel dafür entwickelt werden, künstliche Befruchtung und so weiter. Das ist eigentlich kein nationales Thema und so ist es meiner Meinung nach in vielen Pavillons. Und ehrlich gesagt war ich dieses Jahr fast ein bisschen froh, dass es ein bisschen politische Aufregung gab, denn ich muss grosso modo sagen, bis auf vielleicht den österreichischen Pavillon und einige wenige andere, die Kunst fand ich nicht so aufregend wie die politischen Debatten.
Dann gebe ich das Wort an Laura Helena Wurth.
Dem würde ich tatsächlich sogar was entgegenstellen, weil ich glaube, viel Kunst war natürlich nicht so aufgeregt und aufgekratzt. Wenn man jetzt zum Beispiel sich Kanada oder auch Frankreich anguckt, aber tatsächlich viel entspannter eben damit, dass man sagt, wir inkorporieren dieses Motiv und unsere Geschichte. Also der Künstler des französischen Pavillons ist aus Martinique, beziehungsweise ist in Festland Frankreich geboren, aber hat Familie und ist dort auch teilweise aufgewachsen. Und wir erkennen diese Geschichten viel eher an, aber wir müssen uns gar nicht mehr so sehr darüber aufregen, sondern das ist einfach ein Teil einer Geschichte, die wir jetzt weiter erzählen und wo wir ein bisschen wie Pedrosa auch, wo wir jetzt anfangen, Lücken aufzufüllen. Und das gar nicht mit einer großen Kampfesgeste, sondern wo wir unsere Geschichte erzählen können und es riecht schön nach Lavendel dabei.
Das stimmt.
Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weichgespült.
Ja, aber symbolisch.
Aber, dementsprechend, ich fand das gar nicht, dass die Kunst gar nicht so schön war.
So, Carsten Probst hat noch eine Minute. Bitteschön.
Ja, also nach Lavendel riecht es auch nicht immer, wenn man das Thema hat, aber ab und zu schon. Ja. Ich wollte nur noch mal kurz ergänzen. Sie haben recht, Frau Fischer, es gibt natürlich diese Nationalismen, bevorzugt in dieser Struktur der Nationenpavillon spielen Nationalismen immer eine Rolle auf der Biennale. Das stößt uns ja auch vielfach immer wieder auf, weil Sie da sehr unterschiedliche Konzepte erleben können, wie man Nationen sozusagen den Begriff jetzt ausfüllt. Und gleichzeitig gibt es aber auch die andere Seite und immer wieder ein Dagegenarbeiten gegen zu starre Nationenbegriffe. Und deswegen, das erlebe ich hier eigentlich, weil Pedrosa in seiner Hauptausstellung, aber auch bei vielen Pavillons, es geht um Übergänge. Es geht darum, Übergänge zu schaffen, neue Konnotationen, kulturelle Konnotationen. Niemand zwingt sie ja hier, einen bestimmten Begriff von Kultur anzunehmen, aber es gibt eine Einladung dazu.
Und es gibt diese Ambivalenzen, die so wichtig sind und nicht nur für die Kunstwelt. Ja, dann danke ich für diese Runde sehr herzlich. Aus Venedig waren das Laura Helena Wurth, Carsten Probst und Stefan Koldehoff. Grüße an die Lagune. Und jetzt hat Anna Kohn weitere Meldungen von der Biennale.
Ja, der Krieg im Gazastreifen ist, das sollte mittlerweile klar sein, ein großes Thema auf dieser Biennale. Und es gibt auch einige Werke und Ausstellungen, die ganz offiziell Solidarität mit den Menschen in Gaza und in den palästinensischen Gebieten ausdrücken. Darunter fällt auch eine Ausstellung, die im Begleitprogramm der Biennale gezeigt wird. Die Fotoserie der Artists and Allies of Hebron, sie zeigt Olivenbäume in den palästinensischen Gebieten. Einige davon sind mehr als 1000 Jahre alt. Der Olivenanbau ist eine wichtige Einkommensquelle für viele palästinensische Haushalte. Und den Kanon erweitern, das ist ja eine der Grundideen hinter dem diesjährigen Biennale-Konzept. So stellt zum ersten Mal im Pavillon der USA ein indigener Künstler aus. Jeffrey Gibson stammt von den Choctaw und Cherokee ab. Die Cherokee sind die größte indigene Nation in Nordamerika. Ihr gehören rund 300.000 Menschen an. Gibson beschäftigt sich auch in seiner Ausstellung in Venedig mit Indigenität. Er zeigt Skulpturen in knalligen Regenbogenfarben, die aus winzigen Perlen gearbeitet sind und an textile Kunst und Kleidung der Native Americans erinnern. Und auf dieser Biennale gibt es ja, wie gesagt, einige Firsts, also einige Dinge, die zum ersten Mal passieren. Zum ersten Mal kommt auch der Papst am 28. April, besucht Franziskus die Biennale. Der Vatikan hat auch seinen eigenen Pavillon. Internationale Künstlerinnen und Künstler bespielen das örtliche Frauengefängnis. Und er hat auch den italienischen Künstler Maurizio Cattelan für den Pavillon engagiert, der mit seinen Werken gern mal provoziert. So gehörten auch schon ein betender Hitler und eine Plastik von Papst Johannes Paul II., der von einem Meteoriten getroffen wird, zu seinen Werken. Der Meteoriten getroffene Papst war auch schon Teil der Biennale 2001.
Danke, Anna Kohn. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, hören Sie Beiträge unter anderem zu den Beratungen der G7, Außenminister auf Capri mit Fokus Ukraine. Und dort war Wirtschaftsminister Habeck. Alles Weitere also nach 18:10 Uhr. Und hier war Karin Fischer am Mikrofon. Tschüss.